Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Horst Scheurenbrand.
Einen schönen guten Tag wünsche ich dir, lieber Horst Scheurenbrand. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir sind seit vielen Jahren per Du. Sagen wir jetzt weiter Du zueinander in diesem kleinen Gespräch, das wir vor uns haben?
Auf jeden Fall.
Schön, dass du Zeit für Mission hast. Herzlich willkommen hier. Was hast du dir denn an so einem warmen Tag zu trinken mitgebracht?
Ich habe mir ein Glas Wasser mitgebracht. Und darin ist Zitrone.
Und wo kommt denn die Zitrone her?
Sie kommt aus Spanien. Natürlich weiß ich, dass die Zitrone dort vor Jahrzehnten begonnen wurde anzubauen, aber ursprünglich kommt sie aus Asien und das finde ich besonders spannend, denn das ist gleich die Verbindung auch zu unserer Arbeit.
Wo arbeitest du denn?
Ich bin bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Die hat ihren Sitz in Stuttgart. Und bin verantwortlich für den Bereich internationale Arbeit und das Fundraising und Mitglied in der Geschäftsleitung.
Bibelgesellschaft, was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es sicher unterschiedliche Vorstellungen. Also es geht natürlich, das erste Wort sagt schon, es geht um die Bibel. Es geht einmal darum, die Bibel zu übersetzen, zu verbreiten in ganz unterschiedlichen Formaten und Medien und Kanälen. Und das zweite Wort von der Marke ist natürlich auch besonders wichtig und interessant, weil es um die Gesellschaft geht. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass die Bibelgesellschaft als eine bestimmte Organisation beschrieben wird, sondern es geht darum, die Bibel für die Gesellschaft zugänglich zu machen.
Was muss ich mir denn da jetzt drunter vorstellen? Also hier in Deutschland ist es ja verhältnismäßig einfach. Wenn sich jemand eine Bibel kaufen möchte, eine Bibel in deutscher Sprache, dann geht man doch normalerweise in einen Buchladen.
Das ist in vielen Ländern anders und sehr verschieden. Zum Beispiel gibt es in Ägypten inzwischen einige Buchläden, über 35, wo man auch eine Bibel kaufen kann, nur um mal ein Beispiel zu nennen, jetzt Afrika. Es gibt aber auch andere Länder, zum Beispiel Usbekistan oder andere Länder in Asien, zum Teil natürlich auch in Afrika wie in Südamerika, wo es keine Bibel in einem öffentlichen Buchladen, Buchshop gibt. Deshalb ist es sehr, sehr unterschiedlich und durchaus nicht selbstverständlich.
Wo würden denn Menschen in einem anderen Land, in dem es die Bibel nicht im Buchladen gibt, wo würden die denn hingehen, wenn die sich eine kaufen wollen?
In der Regel ist die erste Adresse eine Kirche, eine Gemeinde vor Ort. So ist es in einigen Ländern, dass es nach den Gottesdiensten Bibeln gibt, die man dort kostenfrei oder kostengünstig bekommen kann, als Beispiel China. Das ist ganz typisch, dass nach den Gottesdiensten sich große Traufen von Menschen vor den langen Tisch stellen, wo es dann Bibeln gibt.
Jetzt sind wir ja hier in Deutschland und wir sind ja ganz doll stolz drauf, dass ein Martin Luther mal die Bibel übersetzt hat. In wie vielen Sprachen gibt es denn die Bibel übersetzt?
Also bisher gibt es die Bibel komplett übersetzt in 719 Sprachen.
Weißt du so auswendig, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt?
Ja, es gibt insgesamt, sagt man, etwa 7000 Sprachen. Das heißt, diese Zahl 719, die ist vom ersten Halbjahr diesen Jahres, ist dann doch recht bescheiden. Auf der anderen Seite ergänzt sich auch dazu, die Frage ist natürlich, wie viele Menschen werden dadurch erreicht, durch diese 719 Sprachen, die Bibel komplett übersetzt ist. Und das sind, wenn man alle Teile der Bibel, also auch Sprachen, in denen das Neue Testament, in denen einzelne Bücher des Neuen Testaments übersetzt sind, sind es 79% der Weltbevölkerung, die also Zugang zu zumindest einem Buch der Bibel haben in ihrer eigenen Sprache.
Jetzt haben in Deutschland ja wahrscheinlich auf jeden Fall all die Menschen eine Bibel, die irgendwann mal entweder getauft oder konfirmiert oder gefirmt worden sind. Ich muss zugeben, so täglich Bibel lesen tue ich nicht. Bin ich denn normal?
Ja, du bist normal. Das ist durchaus klassisch und entspricht sozusagen dem Bild, das wir von Deutschland haben. Ja, es gibt so einen Wert, der natürlich statistisch nicht genau eruiert ist, aber man kann sagen, etwa 3% der Menschen lesen regelmäßig, also zumindest wöchentlich oder mehrmals wöchentlich in der Bibel. Ich finde es immer wichtig, dass man das Thema Bibel zum einen natürlich auf das Persönliche auch bezieht. Wie ist mein Bezug zu diesem Buch? Das andere ist, die Bibel hat ja weit über den persönlichen Nutzen und den persönlichen Wert etwas an Bedeutung und Relevanz, ja auch in unserem Land. Du hast es angeschnitten, Martin Luther, die Bibelübersetzung, weist ja schon darauf hin, dass es damals ja eigentlich eine Revolution und eine Innovation auch für die Sprachentwicklung und die Sprachkultur Kultur war, die erste Übersetzung.
Wir wissen ja, dass es ganz wichtig für evangelische Christinnen und Christen ist, dass sie in der Bibel nachlesen können, ob das, was sie jetzt in einer Kirche, in einer Gemeinde oder sonst irgendwo gepredigt kriegen, ob das denn wirklich stimmt. Manche Christinnen und Christen in anderen Ländern nehmen die Bibel ja sogar mit in den Gottesdienst. Die folgen dann mit ihren Fingern entlang der Zeile, die jetzt gerade vorgelesen wird. Bei uns in Deutschland tut es ja niemand. Wir nehmen vielleicht unser Gesangbuch mit, wenn wir eins haben, aber die Bibel mitnehmen tut ja in Deutschland niemand. Können wir unserem Pfarrer mehr trauen als Christinnen und Christen in anderen Ländern, dass wir das hier das richtig vorgelesen kriegen und die anderen misstrauen ihren Pastoren? Oder warum hat die Bibel als Buch so eine Bedeutung?
Freddy, das ist eine gute und das ist eine freche Frage. Natürlich berechtigt. Das ist tatsächlich so, was ich auch erlebe, wenn ich in anderen Ländern Gottesdienste besuche, dass es durchaus üblich ist, dass Menschen ihre eigene Bibel dabei haben. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also zum einen sehe ich, dass die Menschen oft über viele Jahre keinen Bezug zur Bibel, sprich sie hatten gar keinen Zugang zum Wort Gottes, hatten. An einem bestimmten Moment ihres Lebens, in einer bestimmten Lebensphase zu sagen, bekommen sie die Bibel in ihrer eigenen Sprache und erleben dann auch oder bekommen einen ganz anderen Bezug zu diesem Wort. In der Regel ist es verknüpft mit einer persönlichen Erfahrung, mit einer persönlichen Beziehung auch buchstäblich zu diesem Buch und wovon das Buch zeugt.
Wir haben ja in der Geschichte des Christentums auch Phasen erlebt, dass bestimmte Kirchen es überhaupt nicht wollten, dass die Menschen die Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen können. Gibt es das heute noch, dass Kirchen quasi verbieten, dass Christinnen und Christen in der Bibel selbst lesen?
Also ich weiß es nicht, dass es das noch gibt. Dennoch ist es natürlich so, dass die Bibel je nach Kirche und Institution, also auch religiöse Gemeinschaft, eine unterschiedliche Bedeutung hat. Ja. Und einen bestimmten Platz innerhalb der Theologie und der Spiritualität, das ist natürlich durchaus unterschiedlich. Es gibt eine spannende Erfahrung oder ein Faktum, das ich feststelle, wenn ich das vielleicht noch an der Stelle erwähnen kann, dass in vielen Ländern die Bibel und damit auch die lokale Bibelgesellschaft, die es dort gibt, das ist, worauf man sich gemeinsam verständigt. Also sprich, ich nenne es jetzt mal im Bild, eine Art runden Tisch, wo man sich trifft, weil die Bibel Grundlage des Glaubens ist und man hat ein gemeinsames Grundverständnis bei allen Unterschiedlichkeiten im Hinblick auf Theologie, Historie und anderen Dingen dieser Bewegungen. Also es gibt da etwas Gemeinsames, aber welche Rolle die Bibel dann tatsächlich in der Kirche jeweils und in der Spiritualität spielt, das ist sehr unterschiedlich.
Wir haben ja auch in Deutschland verschiedene Bibelübersetzungen. Da gibt es eine Bibelübersetzung, die sich ganz nah an Urtexten orientiert. Da gibt es Bibelübersetzungen, die sozusagen für diejenigen, die die Bibel ganz extrem studieren wollen, mit vielen Anmerkungen. Da gibt es dann aber auch eine Bibelübersetzung, die ziemlich frech ist, die Volksbibel zum Beispiel. Und ich kann mich erinnern, als ich jung war, da gab es die sogenannte Gute Nachricht. Und da hat der Pastor in meiner Kirchengemeinde gesagt, das wäre gar nicht die richtige Bibel. Die richtige Bibel gäbe es nur von Martin Luther. Wie ist es denn jetzt so mit den verschiedenen Bibelübersetzungen? Ist die eine Bibelübersetzung mehr Gottes Wort als eine andere? Und welches ist denn dann die perfekte Bibelübersetzung?
Also die Bibel gibt es in Deutschland etwa in 35 verschiedenen Übersetzungen. Das muss man einfach auch mal so wahrnehmen. Das gibt es in dieser Weise nur noch im englischsprachigen Raum, ansonsten auf der Welt und in anderen Ländern nicht mehr. Und natürlich gibt es nicht eine richtige, sprich die vollkommene Bibelübersetzung, sondern je nachdem, was die Intention ist der Übersetzerin und Übersetzer und das Ziel war. Es gibt auch Bibelübersetzungen, die gehen zum Beispiel mehr in die Interpretation schon oder mehr in die Erläuterung. Es gibt andere Bibelübersetzungen, die übersetzen sehr klar und sozusagen fokussiert auch aus dem Urtext, haben dann auch einen Bezug zu dem heutigen Sprach- und Sprechverständnis, aber der Hauptfokus ist wirklich das Wahrnehmen der Originalsprachen, Hebräisch und Griechisch. Also es gibt nicht die eine Bibel, wo ich jetzt sagen und empfehlen würde, die muss man lesen, dann hat man das Wort Gottes vollkommen. Das hängt immer auch ein bisschen natürlich davon ab, was möchte ich, was ist mir wichtig. Wir kommen vielleicht noch auf die eine oder andere Bibelübersetzung auch von der deutschen Bibelgesellschaft ja zu sprechen, wo man nochmal den ein oder anderen Unterschied auch deutlich machen kann.
Ja, was für Bibel Übersetzungen gibt es denn dann, die in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal, ein bisschen für Ärger gesorgt haben?
Also für Ärger gesorgt hat eigentlich keine wirkliche Bibelübersetzung. Es gibt die Bibel in gerechter Sprache, die sozusagen ganz deutlich diesen Fokus hat, den Genus jeweils entsprechend abzubilden und den weiblichen Anteil an Gott ganz stark hervorzuheben. Aus meiner Sicht gibt es jetzt da nichts etwas, wo wir ganz besonders sagen, also das hat uns auf die Palme gebracht oder so kann man das eigentlich nicht übersetzen. Wir sind der Überzeugung, dass immer zunächst aus dem Originaltext übersetzt werden sollte, wenn man also eine Bibelübersetzung angeht. Und das Zweite ist, dass man dann immer auch fragt, wie hat sich Sprache bei uns in unserer Kultur weiterentwickelt und verändert? Also wie ist das Sprachverständnis? Und wir haben da zum Beispiel auch in unserer neuesten Übersetzung mit der Stiftung Lesen zusammengearbeitet und haben mit ihnen, bevor wir mit Übersetzung begonnen haben, erforscht und gefragt, wie verstehen Menschen heute Texte? Wie ist überhaupt ein Verständnis, wenn ich einen schriftlichen Text lese?
Du hast gerade schon die Bibelübersetzung in gerechter Sprache angesprochen. Da geht es ja zum einen darum, Männer und Frauen sichtbar zu machen, aber zum Beispiel auch Könige, Herrscher, Herrscherinnen, Königinnen, aber eben auch das normale Volk. Ist es denn wichtig, dass man sowas klarstellt, dass die Bibel nicht nur die Brüder meint, sondern auch die Schwestern?
Ich halte das für wichtig. Die Frage ist, wie man es sprachlich ausdrücken kann. Und das ist sozusagen auch die Spannung, in der man steht, wenn man es übersetzt. Zum einen haben sich sicher damals nicht nur die Brüder angesprochen gefühlt. Zum anderen haben wir natürlich heute ein anderes Verständnis. Wer versteht heute noch den Begriff Brüder jetzt nicht im verwandtschaftlichen Sinne, sondern darüber hinaus? Also da haben wir auch in der Sprache eine große Veränderung. Insofern glaube ich, muss jeweils das Übersetzerteam neu entscheiden, wie werden wir dem Urtext gerecht, dem Original Text und wo ist es aber auch dran, sich sprachlich unsere Sprache heute so anzupassen, dass es gut verständlich wird.
Du sagtest gerade schon diese hohe Zahl von Sprachen, die es auf der Welt gibt. Da gibt es Sprachen, die werden von vielen Menschen verwendet und dann gibt es Sprachen, die nur ganz kleine Sprachgruppen oder Sprechgruppen haben. Mhm. Die Bibelgesellschaft hat ja teilweise auch ganz außergewöhnliche Sprachen, wo es wirklich nur ganz klitzekleine Gruppen von Menschen gibt, die sprechen. Warum wird denn in diesen Sprachen dann überhaupt die Bibel übersetzt, wenn sie nur für wenige Leute dann zu lesen sind?
Also der Grund liegt in der Regel darin, dass ein Bedarf aus dieser Sprachgruppe, also von den Kirchen und Gemeinden, die dort beheimatet sind, die dort verwurzelt sind, dass sie über die Bibelgesellschaft die Anfrage haben, ob nicht ein Buch oder mehrere Bücher von der Bibel übersetzt werden können in die jeweilige Sprache. Also es ist immer ein Bedarf da sozusagen vor Ort. Es gibt keine Bibelübersetzung, die gemacht wird, nur weil man sagt, jetzt ist diese Sprache noch nicht in die Bibel übersetzt und das muss man eben jetzt noch übersetzen.
Also da ist nicht irgendein weißer Mann oder eine weiße Frau, die sagen, ach, ich habe jetzt von einer ausgefallenen Sprache gehört und da sollten wir doch mal die Bibel übersetzen. So läuft es also nicht.
Nein, also im Weltverband der Bibelgesellschaften läuft es so nicht. Wir haben ganz klar ein klares Prozedere, auch einen klaren Prozess. Das beginnt damit, dass die Kirchen vor Ort, die verschiedenen Gemeinschaften, die es gibt, dass die auch sich miteinander verständigen müssen. Wir wollen eine Bibelübersetzung oder wir wollen ein bestimmtes Buch. Das ist immer der Anfang und dann kommt man ins Gespräch und organisiert quasi und plant diesen Übersetzungsprozess.
Viele Verlage überlegen sich ja, ob sie heutzutage überhaupt noch Bücher drucken wollen. Ja. Ich weiß, es gibt die Bibel online, man kann die sich quasi vorlesen lassen, entweder von echten Personen oder von dem Computer. Ist denn das für euch eine Alternative, dass ihr sagt, das Buch hat ausgedehnt, wir machen jetzt nur noch vorgelesene Versionen?
Also es ist für uns noch keine wirkliche Alternative. Es ist ein weiteres Angebot, also ein Serviceangebot und das durchaus Menschen wahrnehmen. Es gibt ja so eine statistische Zahl, dass ungefähr plus minus 30% der Menschen auch andere Bücher quasi hören, ja, also hören wollen. Aber die Zahl bleibt relativ konstant, zumindest die letzten Jahre. Das ist aus meiner Sicht ein klarer Indikator, dass es keine Ablösung des Buches als solches, des Haptischen geben wird, sondern eher ergänzend. Aber ich glaube, da ist es auch wichtig, gut bei den Menschen zu sein. Was wollen sie? Was brauchen sie? Ich kenne sehr viele auch unserer Kunden und Kundinnen, die quasi beides nutzen.
Wie muss ich mir das dann da vorstellen? Wenn ich ein Buch habe, dann kann ich daraus vorlesen. Wenn ich mir das digital anhöre, dann lasse ich mir das quasi vorsprechen. wird es dann keine Lektoren und Lektorinnen mehr geben müssen im Gottesdienst, sondern ich stelle dann den Computer an und dann liest mir das eine Stimme vor?
Für mich ist das im Moment noch unvorstellbar, noch nicht so richtig vorstellbar, auch aufgrund des Gottesdienstes als solches. Das ist so im Moment meine Empfindung. Vielleicht wird das mal so sein. Ich selber zum Beispiel nutze es auch sehr gerne abends, dass ich mich buchstäblich auf die Matte legen kann im Wohnzimmer, meinen Laptop öffne und hören stelle quasi und dann mir einen bestimmten Text vorlesen lasse. Das ist viel angenehmer. Ob das in der Gemeinschaft als in einem Gottesdienst oder in einer anderen Art von Versammlung, von Begegnung genutzt wird, ich weiß es nicht. Ich bin aber gespannt. Ich denke, das Wichtige ist, was ist für die Menschen in dieser Situation jetzt wichtig?
Wie siehst du denn die Zukunft für die Bibelgesellschaften weltweit? Dazu muss man ja noch wissen, dass es ja quasi in jedem Land nationale Bibelgesellschaften gibt.
Also die Zukunft für die Bibelgesellschaften ist, dass sie immer ausdifferenzierter auf die Fragen und Bedürfnisse und auch die Bedarfe der jeweiligen Kirchen und damit auch der Christen vor allem eingehen. Wir erleben das in den letzten Jahren zum Beispiel, dass das Portfolio der Angebote, der Bibelprojekte sich immer erweitert. Ich nenne mal ein Beispiel. Von der Bibelübersetzung, wo es ja immer beginnt, geht es dann über die Bibelverbreitung, die Bibel erschließen, dann geht es in der Regel für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, für Seniorinnen, Senioren. Das Angebot wird differenzierter, wird ausgeprägter und wir haben noch großes Potenzial und eine große Aufgabe der Bibelgesellschaften darin, zum Beispiel in die Gebärdensprachen die Bibel zu übersetzen und auch in Brailleschrift.
Horst, du bist ja jetzt nicht wirklich ein Missionar, aber als Christ kann ich dich doch fragen, was ist denn deine Mission?
Meine Mission ist es zu verbinden. Ich verbinde Menschen, indem ich zuhöre, also auch in meiner beruflichen Aufgabe, aber auch sonst. Und ich möchte erkunden, was ihnen in ihrer jetzigen Situation wichtig ist, also beruflich, privat, wie auch immer, ihrem Anliegen ein Gewicht geben. Ich verbinde Welten durch meine Aufgabe und Funktion in der Deutschen Bibelgesellschaft und der Weltbibelhilfe. Das heißt, dort treffen sich vor Ort in dem jeweiligen Land Bibelgesellschaften, Kirchen und andere Non-Profit-Organisationen, oft auch noch andere Organisationen, die sagen, wir möchten, dass die Bibel in unsere Sprache übersetzt wird, wir möchten, dass Menschen geholfen wird, weil oft ja auch Bibelverbreitung verknüpft ist mit ganz praktischer Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe. Und vielleicht ein dritter Aspekt noch, ich selber bin aktiv auch im Club der kybernetischen Denker. Das heißt, wir arbeiten dort und denken miteinander interdisziplinär über die verschiedenen Disziplinen und Fachgebiete hinweg. Also nicht nur innerhalb des Christlichen, sondern weit darüber hinaus und erörtern dort ganz unterschiedliche Fragen aus christlicher Sicht, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht. Das ist etwas, was mir wichtig ist und wo ich in verschiedenen Kontexten privat und beruflich lebe. Ich verbinde.
Horst, ich danke dir, dass du bereit warst, mit mir dieses kleine Gespräch zu führen. Ich danke dir, dass du Zeit für Mission hast, für deine Mission, aber auch für die große Mission. Bleib behütet.
Vielen Dank.
Die Evangelische Mission Weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.